ARD Sounds.
Being the Beatles, eine Pop-Revolution, ist ein sechsteiliger Podcast von NDR Kultur. Das ist hier die fünfte Folge. Wenn ihr die vorigen noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Und falls ihr nicht warten wollt, alle Folgen könnt ihr zuerst in ARD Sounds hören, unserer Audioplattform für Podcasts und Hörspiele. Der Link ist in den Shownotes. Freitag, 25. August 1967. Alle vier Beatles und ihre Partnerin machen sich auf den Weg nach Wales zu einem Einführungskurs in transzendentaler Meditation bei Maharishi Mahesh Yogi. Den indischen Guru hatten sie gerade erst kennengelernt. Die Einladung zu dem Kurs war total spontan und nicht abgesprochen mit ihrem Manager Brian Epstein. Der teilt die neue Faszination der Beatles für Spirituelle ohnehin nicht und will später nachkommen. Die Beatles reisen zum ersten Mal ohne ihn mit dem Zug. Es wird eine chaotische Fahrt. Sie haben kein Geld dabei. Überall werden sie von Fans belagert und der Bahnhof ist eh super voll, weil ein langes Wochenende bevorsteht. Bank Holiday. Brian Epstein lässt es in seinem Townhouse im Londoner Nobelstadtteil Belgravia ruhig angehen. Bevor er den Beatles nach Wales folgt, will er das Wochenende in seinem Landhaus in Sussex verbringen, 100 Kilometer südlich von London. Er hat ein paar Freunde eingeladen, wie häufig. Brians Partys in Sussex sind legendär.
He said to me, would you and Lulu like to come down for the weekend? Lulu wasn't able to and I said, no, I haven't seen my mum for weeks.
Joanne Peterson erinnert sich an diesen Tag. Sie ist damals Epsteins Assistentin und war schon oft bei den Ausflügen aufs Land dabei. Diesmal hat sie allerdings keine Zeit. Also steigt Brian allein in sein silbernes Bentley Cabrio.
He got in the car and he turned to me and I waved to him and he smiled and he waved and he drove off. And that was the last time I saw Brian alive.
Joanne lebt seit Jahrzehnten in Australien. Es war ein bisschen schwierig für mich, sie ausfindig zu machen, aber schließlich kommt eine Mail von ihr zurück. Sie freut sich über mein Interesse, aber das Interview möchte sie lieber nicht geben. Sie ist 81 und findet, sie hat genug über Brian Epstein geredet. Aber sie gibt mir die Erlaubnis, ein früheres Interview mit dem Sender ABC zu verwenden. Als Assistentin kriegt Joanne viel mit, auch von Brians Problemen, Schlafstörungen, Depressionen.
Brian's days and nights had definitely reversed and he got into taking pills to wake up and pills to fall asleep. And it did affect him and he definitely had depression problems.
Brian nimmt Schlaftabletten und Aufputschmittel.
And because he was so sleep deprived so often, his mood swings were getting quite bad. In fact, they were getting very bad.
Stimmungsschwankungen, die sicher auch damit zu tun haben, dass seine Beatles jetzt andere Wege gehen. Der Freitagabend in Sussex läuft nicht wie geplant. Nicht nur Joanne und Lulu haben abgesagt, auch andere Gäste kommen nicht. Brian allein mit zwei alten Freunden. Partystimmung kommt dann nicht auf. Enttäuscht beschließt er, nach dem Dinner, schon leicht angetrunken, zurück nach London zu fahren. Am Samstag telefoniert er mit einem Freund. Brian wirkt angeschlagen und irgendwie benommen. Am Sonntag dann beginnt Epsteins Hausmeister Antonio, sich Sorgen zu machen. Brian kommt nicht aus der Wohnung. Er meldet sich nicht, schon ziemlich lange. Antonio kontaktiert Joanne.
And I said, well, that's not unusual. You know, he's obviously taken something to sleep. He was tired. And don't worry about it.
Vielleicht war er einfach müde, hat sein übliches Schlafmittel genommen und schläft sich aus. Erstmal kein Grund zur Sorge. Oder? Schließlich fährt Joanne doch in die Chapel Street. Epsteins Haus ist eines dieser klassischen georgianischen Gebäude aus dem frühen 19. Jahrhundert. Schmal, relativ hoch mit mehreren Etagen. Unten im Salon empfängt Brian Gäste und Geschäftspartner. Im ersten Stock sind seine Privaträume und darüber Gästezimmer und ein kleines Büro, wo Brian am Wochenende oder abends oft arbeitet. Hier gibt es eine Gegensprechanlage zu seinen Wohnräumen.
I pressed the intercom and I said, Brian, are you there? Hello, hello. And nothing. I could see the intercom had been turned off.
Brian antwortet nicht. Das Gerät ist abgeschaltet. Auch auf Klopfen an der Tür reagiert er nicht.
I was scared. I mean, I'm 23 years old and I'm alone in the house except for these two Spanish people.
Die beiden Spanier sind Antonio und Maria, Epsteins Hausmeisterpaar. Joanne ruft schließlich einen befreundeten Arzt an, der kommt und Antonio bricht die Tür auf.
And we went in, the three of us went in and I went in first. And Brian was lying in the bed and he looked like he was asleep and there was just a book open on his bed. And I said, oh look, he's fine, he's asleep. And the doctor just pushed me out of the room. And then he came out a little bit later and he was ashen.
Der Arzt kommt kreidebleich aus dem Zimmer. Brian ist tot. Er wurde nur 32 Jahre alt. Auf seinem Nachttisch stehen Medikamente. Als Todesursache wird später eine zu hohe Dosis Bromid festgestellt. Schlaftabletten. Suizid? Oder ein Versehen? Ich bin Oke Van Dixen und das ist Being the Beatles, ein Podcast von NDR Kultur. Das hier ist Folge 5, Don't Let Me Down. Der Tod von Brian Epstein ist herzzerreißend. Ich habe so viel darüber gelesen, aber es rührt mich immer noch. Ein kluger, hübscher, kultivierter junger Mann, der gewählt spricht, elegant aussieht. Man sieht ihn auf fast allen Fotos lachen, lächeln, strahlen. Auf meinem Lieblingsfoto von ihm und den Beatles, auf der ersten Amerika-Tournee, da liegt er, wie die vier Beatles, auf einem Sofa neben ihm. Die Arme hat er hinter dem Kopf verschränkt und er grinst. Ein Moment des Glücks. And if somebody loved me like you do me. Als er plötzlich nicht mehr da ist, passieren seltsame Dinge mit der Band. Dinge, die man vorher, bei allen Höhen und Tiefen, die die Jungs zusammen durchlebt haben, nicht für möglich gehalten hat. In nur wenigen Monaten wird irgendwie alles auf den Kopf gestellt. Darum soll es in dieser Folge gehen.
Was found in his second floor bedroom just after 2 o'clock this afternoon by his housekeeper. Mr. Epstein has been unwell now for some months. And he's been in the habit of taking tablets to help him sleep at night.
When Brian died, the Beatles clearly were lost. They were like jelly, their manager, their best friend, their man, who they rely on totally. Their fame for their fortune, you know, their guide in life, was now gone.
Patti Boyd, die Frau von George Harrison, fasst es in einem Dokumentarfilm gut zusammen. Mit Brian Epstein verlieren die Beatles ihren Kompass, den Mann, auf den sie sich verlassen können, ihren besten Freund. Dieser tragische Tod mit nur 32 Jahren, ein schreckliches Versehen oder doch Suizid? Sicher ist, Brian Epstein war einsam und verzweifelt. Aber warum? Die Beatles sind doch jetzt, im Sommer 1967, nach der Veröffentlichung von Sgt. Pepper weiter auf der Erfolgsspur. Allerdings ist Brian darin kaum beteiligt. Er war der Mann für die Verträge, die Konzerte. Als das bei den Beatles wegfällt, fühlt er sich womöglich überflüssig. Zwar managt er inzwischen zahlreiche Bands und Künstler, aber das läuft nicht alles rund. Er hat in geschäftlichen Dingen offenbar den Überblick verloren. Was genau passiert ist in jener Nacht im August 1967, wird man nie erfahren. Die Beatles stehen jedenfalls unter Schock.
It's terrible.
What are your plans now?
Well, we haven't made any. We only just heard it. Yes.
Die Nachricht von Brian Epsteins Tod erreicht die Beatles am Sonntag in Wales. Ein abruptes Ende ihres Meditationsseminars. Auf einer Pressekonferenz haben sie gerade verkündet, dass sie keine Drogen mehr nehmen wollen. Ein Versprechen, das, naja, nicht so lange hält. Paul fährt sofort nach London. Die anderen beantworten die Fragen der Reporter.
John, where would you be today without Mr. Epstein?
I don't know.
John Lennon ist offensichtlich erschüttert, blass. Die Augen wirken groß hinter der runden Nickelbrille. Er hat Mühe, die Fassung zu bewahren und antwortet nur einsilbig.
Are you driving down to London tonight?
Yes, somebody's taking us down.
You've no idea what your plans are for tomorrow?
No, no, we'll just go and find out, you know.
Keinen Plan, wie es jetzt weitergehen soll. Wer wird jetzt ihr Manager? Wer kann Brian ersetzen? Die Beatles entscheiden: niemand. Sie selbst wollen es machen. Und das war, rückblickend, sicher nicht die beste Idee. Drei Wochen nach der Trauerfeier in Liverpool starten die Beatles schon etwas Neues. Und da kommt Ray ins Spiel. Ray Connolly, der Zeitungsreporter, den ihr schon in Folge 2 kennengelernt habt. Katharina, die Redakteurin des Podcasts, und ich haben ihn in seinem Haus in London besucht. 85 Jahre, wirre weiße Haare wie Doc Brown, Gentleman all over. Er hat uns die Kaffeebecher bis in die dritte Etage getragen, drei sehr schmale Treppen hoch. Katharina hat alles versucht, ihm etwas abzunehmen, um den Teppich zu schützen. Vergeblich.
Would you sign it for me?
Yeah, sure. How do you spell your name again?
O-C-K-E.
Ich habe mir erstmal mein Buch von ihm signieren lassen. The Ray Connolly Beatles Archives. Rays gesammelte Artikel über die Band.
Thanks a lot.
Wir wollen jetzt wissen, wie hat er es eigentlich geschafft, in den Inner Circle der Beatles vorzudringen? Im September 1967 arbeitet Ray Connolly für die Londoner Zeitung Evening Standard und bekommt den Auftrag, die Magical Mystery Tour der Beatles zu begleiten. Das ist das neueste Projekt der Band, eine echte Hippie-Idee. Sie lassen einen Reisebus bunt bemalen und steigen ein. Mit dabei sind auch viele Freunde. Frida Kelly zum Beispiel und Leslie Cavendish, der Friseur. Beide habe ich ja auch für diesen Podcast interviewt. Ein Filmteam ist natürlich auch dabei. Die Beatles wollen auf der Reise einen spontanen Film drehen. Mal sehen, was so passiert. Ein bisschen Dokumentation, ein bisschen Musik, ein paar Sketche, ein bisschen keine Ahnung was. Es gibt kein Drehbuch, keinen Regisseur. Pauls Idee. Die anderen Beatles haben keine bessere und den Titelsong haben sie auch schon aufgenommen. Der Film soll zu Weihnachten in der BBC laufen, garniert mit neuen Liedern. Und Ray, der Reporter, soll sich dranhängen, meint sein Chef beim Evening Standard.
The Beatles have gone off in a big bus. They're going to drive around the West Country. Why don't you follow them?
Einfach den Bus hinterherfahren, Richtung Westen. Das ist sein Arbeitsauftrag. Und das macht Ray und versucht in den Pausen, an Raststätten oder Pubs irgendwie an die Beatles ranzukommen. Vergeblich. Die Jungs werden regelrecht abgeschirmt. Von Vertrauten, Bekannten, auch von Reportern anderer Zeitungen. Und dann, bei einer Pause auf der Raststätte, sitzt Ray draußen auf einer Bank. Und Paul McCartney setzt sich neben ihn. Zufällig. Ray weiß, das ist jetzt seine Chance. Er sagt,
I know your dad. And he said, oh, really? And immediately I was in. And he took me in.
Ich kenne deinen Vater. Und jetzt haben die beiden direkt einen Draht. Die Geschichte stimmt. Ray kommt aus der Nähe von Liverpool und sollte einige Jahre zuvor ein Porträt über Mike McCartney schreiben, Pauls jüngeren Bruder. Die Beatles waren schon Stars und Mike, der hatte auch eine Band und ein paar kleinere Hits, wie zum Beispiel diesen hier.
We'll drink a drink to Lily, the pink, the savior of the human race. For she
Mike McCartney lebt noch zu Hause damals in Liverpool. Als Ray fürs Interview kommt, liegt Mike noch im Bett. Also macht Jim McCartney Ray erstmal eine Tasse Tee und die beiden plaudern ein bisschen.
His father was a really nice man. I mean, he was a really nice man.
Als er auf der Raststätte mit Paul darüber spricht, öffnet das offenbar die Tür für ihn. Ray bekommt die Story über die Magical Mystery Dreharbeiten für seine Zeitung. Der Film wird am 26. Dezember im britischen Fernsehen ausgestrahlt und ist ein Flop. Zu chaotisch. Die in Farbe gedrehten Bilder wirken auf den Schwarz-Weiß-Fernseher nicht richtig und Farbfernsehen hat zu der Zeit kaum jemand. Gute Musik, aber keine richtige Handlung. Und die Erwartungen nach dem phänomenalen Sgt. Pepper-Album sind einfach zu hoch.
It got slated by all the critics and I had to write about it.
Die Presse zerreißt den Film und Ray soll auch darüber schreiben. Er ruft bei Paul an. Der hat gerade Besuch von seinem Vater. Es ist ja Weihnachten. Jim McCartney geht ans Telefon.
Hello, son. How are you getting on?
Oh, you remember me?
Yeah. Oh, yeah. Hello, son. I stammered so badly. The only person who stammered. And he said, how are you getting on, son?
Jim erinnert sich an Ray. Vielleicht erkennt er das Stottern. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber Ray hat diesen Sprachfehler schon immer. Vielleicht hat er ihm manchmal geholfen.
People will listen to you more and they'll take the time.
Die Leute hören dir genauer zu und nehmen sich Zeit, sagt er und lächelt. Auch Jim McCartney hat offenbar ein Herz für den stotternden Journalisten. Er wimmelt ihn nicht ab. Aber Paul schläft noch.
If I were you, I'd call back in about an hour. So, you know, I'm on an evening paper, so you've got it every hour. It's like forever. So I'd call about half an hour. And then another half an hour.
In einer Stunde soll Ray sich nochmal melden. Eine Ewigkeit für einen tagesaktuellen Reporter. Ray versucht es halbstündlich.
Mr. McCartney said, you know, son, God loves a trier. I'm going to wake him up for you. And he went upstairs, woke his son up, said, you got to talk to Ray Connolly. He's a mate of ours. What a great man.
God loves a trier. Übersetzt vielleicht, Gott ist mit den Mutigen, denen, die nicht aufgeben. Ein Satz, den Ray nie vergisst.
Everybody in the world couldn't get near the Beatles. And his dad said, oh, I'll fix that for you. God loves a trier. And I thought, ever since, never forget that. And it's true.
Hast du Paul gesagt, wie du den Film fandest? Frage ich Ray in seinem Arbeitszimmer. Ja, hat er.
He said, what do you think of it? I said, I didn't like it. And he said, you're the first person that said that to me.
Ray ist der Erste, der Paul offen seine Meinung sagt. Hätte schief gehen können, aber spätestens seitdem wird Ray von Paul geschätzt. Endlich mal einer im Inner Circle, der den Beatles nicht nur schmeichelt, sondern Tacheles redet.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still.
Ray Connolly wird immer mehr der Reporter, dem die Beatles vertrauen. Der die Geschichten kriegt, der informiert wird. Ray ist oft dabei, wenn Entscheidendes passiert. Der Flop der Magical Mystery Tour ist so ein entscheidender Moment. Die Erfolgsstory der Beatles, sie hätte hier kippen können. Man merkt, die Jungs sind nicht mehr alle gleichermaßen bei der Sache.
John thinking, well, you know, we've done this. There's got to be more to life than being a Beatle. Being locked out, because they're locked out of the world.
John ist eigentlich durch mit der Band. Es muss doch noch mehr im Leben geben, als immer in dieser Beatles-Blase zu leben.
He realized that more.
Mehr als Paul vor allem. Es ist Paul McCartney, der die Beatles am Laufen hält.
Paul loved the Beatles beyond belief. I mean, they were the Beatles everything. And they'd given him everything he got.
Beyond belief. Paul will unbedingt, dass es weitergeht, trotz Brians Tod. Trotz des Flops der Magical Mystery Tour. Die Beatles sind ihm wichtiger als alles andere. Und
also, they're all his friends.
Oh, honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic. of your Hollywood song.
Aber die Freunde orientieren sich langsam anders.
John got sidetracked. I mean, he was easily sidetracked.
John Lennon ist grundsätzlich schnell gelangweilt, abgelenkt, immer auf dem Sprung für etwas Neues. Und jetzt, Anfang 1968, steht die Band für ihn nicht im Fokus. Er interessiert sich eher für Zeichnungen, Lyrik, Aktionskunst. George versinkt immer mehr in indischer Philosophie, Musik und Drogenexperimenten. Und Ringo ist als Schauspieler gefragt. In den Monaten nach Brian Epsteins Tod wird klar, er fehlt. Auch wenn er nicht mehr die großen Konzerttouren organisiert hat, Brian hat die Band zusammengehalten. Und jetzt?
Paul made an attempt to carry on as if Brian hadn't died, you know.
Paul McCartney nimmt die Dinge in die Hand. Aber das ist den anderen gar nicht recht.
At some point, I know John got a bit annoyed, sort of saying, you know, Paul's trying to be the leader of the group and stuff. It's possible that I was there more than anyone.
Ja, er übernimmt die Verantwortung, aber ohne dass es besprochen war. Und so sorgt das für noch mehr Unruhe.
We're suddenly like chickens without heads. What are we gonna do? What are we gonna do?
Wie kopflose Hühner sind sie in dieser Zeit, sagt Ringo. Die Beatles kommen nicht mehr regelmäßig irgendwo zusammen. Sie treten ja nicht mehr auf. Im Studio ist auch nicht ständig etwas zu tun. Es ist, als bekomme die Band Risse und Lücken. Einzelne Ideen werden nicht mehr richtig diskutiert. Es gibt keinen Masterplan mehr. Diese Leerstelle wissen einige zu nutzen. Gurus, Künstlerinnen, Partypeople und Menschen mit merkwürdigen Visionen.
Hello, I'm Alexis from Apple Electronics.
Das ist einer davon.
I would like to say hello to all my brothers around the world and to all the girls around the world and to all the electronic people around the world.
Alexis Mardas, ein 25-jähriger Grieche, den sie in einer Galerie kennengelernt haben. Mardas hatte erst Brian Jones, den Gitarristen der Rolling Stones, angesprochen und der Band eine große Lichtshow für die Bühne versprochen. Dann hat er in der Galerie sogar selbst ausgestellt. Lichtobjekte, blinkende Kisten. Er schenkt offenbar eine davon John Lennon, der davon total begeistert ist und ihm den Namen Magic Alex verpasst. Alexis ist Elektriker, gibt sich aber aus als Elektronikpionier. Manchmal trägt er einen weißen Kittel und verspricht den Beatles elektronische Wunderdinge. Studiotechnik, Lichttechnik, elektronische Instrumente.
We just got a friend of ours who's in electronics.
Oh yeah.
I'll tell you about this chap. Who's called Alex. And he's great, he's a Greek fella. He's invented incredible things, you see. So that'll be big.
Das wird ganz groß, schwärmt Paul in diesem Interview, in dem John immer dazwischen redet. Na, auf jeden Fall wird es ganz teuer, denn Alex bekommt eine Menge Geld und sogar eigene Räume. Er verspricht den Beatles, ihnen ein neues Aufnahmestudio zu bauen. Mit 72 Spuren, statt 4. Aber nichts klappt, erinnert sich George Harrison.
But he didn't do anything. When we finally got him to do a recording studio, when we walked in there, it was chaos. We had to rip it all out and start again.
Sie müssen alles rausreißen und neu bauen. Aber Magic Alex ist jetzt mal drin im inneren Kreis und denkt auch nicht daran, sich daraus wieder zu verabschieden. Es ist ein bisschen, wie man es sich an einem Königshof vorstellt. Günstlinge ringen um Aufmerksamkeit. Es geht um Geld und Macht und ein bisschen Glanz der Könige der Popmusik. Und dann ist da ja noch der Maharishi. Genau. Der Guru, an dessen Meditationsseminar die Beatles teilnehmen, als Brian Epstein stirbt. Auch dieser Maharishi drängt sich jetzt in das Leben der Beatles. Maharishi bedeutet auf Sanskrit großer Seher. Maharishi Mahesh Yogi wurde in Indien geboren und ist etwa Mitte 50, als er die Beatles trifft. Genau weiß man das nicht. Er trägt weiße Gewänder, lange dunkle Haare, bisschen zottelig und einen voluminösen Bart, zum Teil schon grau. Er lächelt meistens. The Giggling Guru wird er später genannt.
I teach a simple system of transcendental meditation, which gives the people the insight into life and they begin to enjoy all peace and happiness.
Der Maharishi erfindet und verbreitet die sogenannte transzendentale Meditation, kurz TM. Eine Meditationstechnik, mit deren Hilfe man tiefe Entspannung und sogar ein, wie es heißt, reines Bewusstsein erreichen soll. TM ist in den 60er und 70er Jahren sehr verbreitet und beliebt bei vielen Prominenten.
You seem also to have caught the imagination of the pop stars in this country.
What is this pop star?
People who sing with guitars. Have you anything to say about that?
I find that. You mean the Beatles?
Yeah.
We were talking about the love that's gone so cold and the people.
Das Seminar in Wales hat die Beatles überzeugt. Das ist der richtige Weg. Vor allem John und George sind Fans der transzendentalen Meditation. Sie werben sogar in Fernsehshows dafür. Gut für Maharishi Mahesh Yogi, der jetzt als Beatles-Guru bekannt wird. Im Februar 1968 reisen die Beatles nach Indien mit ihren Frauen, Freundinnen, Assistenten und Freunden. Mike Love von den Beach Boys zum Beispiel war auch dabei oder der Sänger Donovan. Auch die Schauspielerin Mia Farrow und ihre Schwester kommen mit. Und, tja, Magic Alex. Er ist jetzt immer dabei. In Rishikesh am Ganges hat der Maharishi einen Ashram, also eine Art Meditationskloster. Die normalen Teilnehmer wohnen in einfachen Bungalows, für die Beatles darf es etwas luxuriöser sein. Elektrische Heizung, fließendes Wasser, Toiletten und Möbel im englischen Stil, Spiegel, Teppiche, Matratzen. Ringo hat zwei Koffer dabei. In einem sind seine Sachen, im anderen viele Dosen mit Baked Beans. Er hat Angst vor dem indischen Essen. Reporter spüren sie natürlich auch hier auf.
Far from the noise and pace of city life in the cool, clear air of Rishikesh, North India, Pathy News reports from the meditation retreat of Maharishi Mahesh Yogi, the man who through transcendental meditation is currently bringing peace of mind to the Beatles.
Die Beatles tragen weiße Gewänder, sind unrasiert, lassen sich die Haare wachsen. Meditationsübungen sind mehrfach am Tag vorgesehen. Dann Lektionen beim Maharishi und gemeinsam vegetarische Mahlzeiten. Die Beatles und ihre Begleiterinnen waschen sich im Ganges, der vorbeifließt, und sie wandern mit ihren Gitarren durch den Ashram. Es hätte alles so schön sein können. Blumenkränze, Barfußlaufen, Meditieren. Alle sind freundlich und entspannt. Fernab der Öffentlichkeit lauschen die Beatles den rätselhaften Weisheiten ihres freundlichen Gurus. Abends klimpern sie auf ihren akustischen Gitarren. Viele Songs entstehen hier.
I look at you all, see the love that's sleeping, while my guitar gently weeps.
Aber nach zwei Wochen haben Ringo und seine Frau Maureen genug und reisen ab. Das Essen geht nicht. Und die Baked Beans sind auch alle. Außerdem vermissen sie ihre Kinder. Mittlerweile haben sie zwei. John schreibt ein Lied für die Schwester von Mia Farrow. Die heißt Prudence und sitzt immer nur in ihrem Zimmer. Dear Prudence, komm doch mal raus.
Won't you come out to play? Dear Prudence, greet the brand new day.
Magic Alex schmuggelt einige Flaschen untersagten Alkohol in den Ashram und flüstert den Beatles ein, dass der Maharishi doch nicht so heilig ist und einigen der jungen Frauen nachstellt. Ob das stimmt, bleibt unklar. John erklärt dem Maharishi, dass sie abreisen wollen. Und der fragt, warum denn?
You know, all that shit. And I said, well, if you're so cosmic, you'll know why.
Und John antwortet, du weißt doch immer alles, also deshalb. Die Beatles verlassen den Ashram nach und nach. Erst Jane und Paul, dann Cynthia und John und als letzte Patty und George. Und John schreibt einen bissigen Abrechnungssong an den Maharishi. In der ersten Version heißt es: Maharishi, what have you done? You made a fool of everyone. So sollte der Song anfangen, hat John dann aber geändert. Denn George Harrison fand den ursprünglichen Text zu krass. Also wurde aus Maharishi einfach Sexy Sadie.
Sexy Sadie, what have you done?
Die Beatles sind wieder zurück in England mit einem Haufen unfertiger Lieder. Bevor sie daran arbeiten, hauen sie aber schon die nächste Idee raus. Sie gründen eine Firma. Apple. Das Logo, ein leuchtend grüner Apfel, nicht angebissen. Genau, denn wer jetzt an iPhones und so denkt, nee, damit hat das nichts zu tun. Die Tech-Firma wurde erst 8 Jahre später gegründet. Und es gab einen jahrelangen Rechtsstreit wegen des Namens.
I told you about so-
Die Hauptabteilung ist das Plattenlabel Apple Records. Aber es gibt auch Apple Films, den Verlag Apple Publishing, die Apple Boutique für Hippie-Klamotten, Apple Electronics, das Elektroniklabor, genau, unter der Leitung von Magic Alex, und so etwas wie eine Ausleihstelle für Technik, zum Beispiel Filmkameras. Eine ziemlich schräge Mischung, die John und Paul in New York in mehreren Interviews versuchen zu erklären. Zum Beispiel dem Talkshow-Moderator Larry Kane.
Nice to see you, Larry.
What is Apple, John?
It's a company we're setting up which involves records, films, electronics, which make records and films work. And what's it called? Manufacturing?
Yeah, it does a few things.
Okay, Filme, Elektronik, Platten aufnehmen. Larry fragt nach und John erklärt weiter.
We hope to make a thing that's free, where people can just come and do and record.
Wenn einer einen Film machen will, muss er sonst immer zu einem großen Studio gehen und wird vermutlich abgelehnt. Aber jetzt kann er zu uns kommen. Alles ist gratis und die Leute können direkt loslegen. Und Paul ergänzt:
Yeah, but like all the profits won't go into our pockets. It'll go to help people.
Eine Art Wohltätigkeitsunternehmen? Die Beatles wollen keinen Gewinn machen, aber was wird das alles kosten?
We don't know yet. You know, it'll be big, I think.
In my mind, I'm gone to Carolina.
Zurück in London fängt alles ganz gut an. Die Boutiquen sind beliebt. Die Menschen drängeln sich an den Kleiderständern. Viele Bands schicken Demokassetten ein. Die Beatles haben alten Freunden und Vertrauten Jobs bei Apple gegeben. Mel Evans, ihr früherer Roadie, wird so etwas wie der Apple-Geschäftsführer. Und Peter Asher, Janes Bruder, sucht die Musiker aus, die in Frage für Apple Music kommen. Den hier zum Beispiel, James Taylor. Ein heute noch gefeierter amerikanischer Singer-Songwriter. Ja, es kommen gute Leute und gute Ideen, aber bald wird klar, niemand hat Zeit, die endlosen Demokassetten zu sichten oder zu hören. Schon bald herrscht das totale Chaos. Und Dinge verschwinden. Das ausgeliehene Filmequipment zum Beispiel. Oder auch die Kleidung aus den Boutiquen. Die Beatles werden beklaut, um es klar zu sagen, jeden Tag. Kapieren es aber erstmal nicht. Der Journalist Ray Connolly erinnert sich gut daran, wie es bei Apple war. Im Hauptquartier, dem weißen hohen Gebäude in der Savile Row Nummer 3. Die Savile Row ist eine schicke Straße im Londoner Stadtteil Mayfair, bekannt für die vielen dort ansässigen Herrenschneider. 1968 ist Ray ständig da. Er ist ja der Mann für die Beatles beim Evening Standard.
For a time, it was a very pleasant atmosphere to go into. I was there an awful lot, too much.
Es gibt Drinks, interessante Menschen und gute Stories für ihn. Paul hat eine Affäre mit einer jungen Amerikanerin begonnen, Frankie Schwartz, die im Apple-Gebäude mit einer Idee für einen Film aufgetaucht ist. Picard. bekannt. Er ist ja immer noch mit Jane Asher verlobt. Die spielt aber irgendwo außerhalb von London Theater.
Who knows how long I've loved you? You know I love you still.
Ja, der nette Paul konnte auch so sein. Jane kriegt die Affäre mit Frankie heraus, zieht sofort aus dem Haus in der Cavendish Avenue aus und löst die Verlobung. Erzählt das einmal in einem Fernsehinterview und spricht danach nie wieder darüber. Jane Asher ist gerade 80 geworden. Eine beliebte und preisgekrönte Schauspielerin in England. Sie hat einen Illustrator geheiratet, 3 Kinder bekommen und eine Firma für Fertigkuchen gegründet, Kochbücher und Romane geschrieben und hatte lange eine eigene Backshow. Aber das nur am Rande. Die Sache mit Paul und Frankie bleibt aber eine kurze Affäre. Im Mai 1968 trifft Paul die New Yorker Fotografin Linda Eastman wieder, die er im Jahr zuvor auf einer Party kennengelernt hat. Knapp ein Jahr später heiraten sie. Auftritt Yoko Ono. Sie ist einige Jahre älter als John Lennon und hat sich in der Kunstszene schon einen Namen gemacht, als Teil der sogenannten Fluxus-Bewegung. Eine Kunstbewegung, die traditionelle Formen aufbrechen will, mit spielerischen, witzigen Aktionen und Performances, die alltägliche Objekte einbeziehen. ...1966 hat Yoko Ono eine Ausstellung in einer Londoner Galerie. Eines Tages spaziert John durch die Räume und guckt sich ihre Installationen an. Besonders ein Werk findet er faszinierend. An die Decke hat sie ein winziges Wort geschrieben. Man kann es nur erkennen, wenn man eine Leiter hinaufsteigt und durch eine Lupe guckt. Das macht John. Yes, steht da. Irgendwie gefällt ihm das. John wird Yoko vorgestellt. Und sie gibt ihm eine Karte, auf der wieder nur ein Wort steht. Breathe. Atme. Schnell ist klar, Yoko Ono wäre gern mehr als eine flüchtige Bekannte aus einer Galerie. Sie, man kann es kaum anders sagen, stalkt John. Sie parkt vor seinem Haus, schreibt ihm Briefe und Telegramme. Seine Frau Cynthia kriegt davon erstmal gar nichts mit. So geht das 1,5 Jahre.
She's not a girl who misses much.
Und John ist geschmeichelt. Und findet Yoko toll.
She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane.
Ist aber noch mit Cynthia zusammen. Aber die Ehe läuft nicht mehr gut. Im Frühjahr verlässt John seine Familie und zieht mit Yoko Ono zusammen. Paul schreibt daraufhin dieses Lied.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better.
Jude, das ist Julian, Johns Sohn. Paul ist für ihn wie ein Onkel. Er will ihn trösten.
Then you can start. To make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her.
Das Lied erscheint im Sommer als Single und wird wieder ein Riesenhit. Die Beatles lassen sich mit neuer Musik jetzt mehr Zeit. Aus Indien haben sie ja jede Menge Ideen und halbfertige Sachen mitgebracht. Aber der Druck von früher, alle halbe Jahr ein neues Album, der ist weg. Bei George zu Hause nehmen sie ein paar Demos auf.
One, two, three, four. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to
Ray Connolly, der Zeitungsreporter und inzwischen ein guter Freund der Beatles, bekommt in dieser Zeit mit, wie sehr die Beatles immer noch in ihrem Ruhm gefangen sind. Wie sehr sie das belastet, so bekannt zu sein. Ray kann sich erinnern, wie John und Yoko ihn in einem kleinen Schneideraum besuchen, irgendwo im Londoner Stadtteil Soho. Ray arbeitet inzwischen auch manchmal fürs Fernsehen.
I remember he was cutting a little film in Soho, in a little cutting room, tiny little room, smaller than this. And he said, I've got to go back to Apple. I said, well, you can come in my car.
John muss zurück zu Apple. Ray kann ihn mitnehmen.
I got a little tiny car in those days. And he just loved the idea that he could be incognito. Nobody would know it's him sitting in a little car with Yoko there. And it was a moment I suddenly thought, he doesn't know what it's like to be driven around in a tiny little car, working class car, you know.
John ist total begeistert von der Idee, dass er mit Yoko incognito in einem normalen Auto fahren kann, statt in einem auffälligen Rolls-Royce.
Yeah, the Rolls Royce covered in flowers and
yes.
It looked terrible.
The complete opposite of that.
But it was, it's that sort of thing. It was, yeah.
Ray lehnt sich zurück und atmet aus. Er sieht zufrieden aus.
I'd forgotten that story, actually.
Er hatte diese Geschichte ganz vergessen. Ich warte, bis ich weiter frage. Es ist, als wolle Ray sich bei uns dafür bedanken, dass sie ihm wieder eingefallen ist. Was für ein schöner Moment. Bevor wir uns von Ray Connolly an diesem Vormittag in London verabschieden, bittet Katharina ihn noch um etwas. Ich hätte mich irgendwie nicht getraut, aber ich bin froh, dass sie es macht. Könnte er uns vielleicht einige der Briefe von John Lennon an ihn zeigen? Klar, die Originale hat er versteigern lassen, als er mal Geld brauchte. Aber Kopien hat er vorher gemacht. Schlau. Ray geht an die Regalwand seines Arbeitszimmers. Ordner, Kisten, Bücher. Ein Beatles-Hörspiel fällt ihm in die Hände, hat er 1988 geschrieben, später auch eine Novelle daraus gemacht. Eine Satire darüber, was aus den Beatles geworden wäre, falls sie keinen Plattenvertrag bekommen hätten. Er schenkt mir das Buch spontan und signiert es mit krakeligen Buchstaben. Ein Schatz für mich. Und er sucht die Briefe. Ziemlich lange.
One last look. Okay. In one of these. It won't come to my tree.
Er zieht einen blauen Schuber aus dem Regal. Darin eine Kassette. Katharina tippt mich an und flüstert, da steht Paul McCartney drauf. In Handschrift. Wahrscheinlich ein altes Interview. Ich bekomme leichte Schnappatmung. Ray kramt weiter in den Dokumenten. Findet Transkripte von Interviews. Und schließlich die Briefe, getippt auf DIN A4 Papier von John Lennon. Ich kann's kaum glauben. Neben den Schreibmaschinenzeilen sind Zeichnungen, Kritzeleien, Cartoons von John.
She's full of these things. She's
Well, he couldn't just send a boring letter.
No.
He had to sort of, yeah.
He had to make it funny.
John Lennons Briefe waren wie er.
But when you talk to him, it was always
witzig. Voller Wortspiele und Ideen. Wir blättern in den Briefkopien und machen Fotos. Und dann gehen wir langsam mit den Bechern in der Hand wieder die schmalen Treppen hinunter. Unten wartet Plum, Rays Frau.
They got really bored.
Have they got enough information?
Yes. When have you got enough information about the Beatles?
Well, he's so old. We're so old, you see.
Catherine just fell fast asleep.
No,
did not.
Englischer Humor stimmt natürlich nicht. Plum hat übrigens eigene Erinnerungen an John Lennon.
And I remember thinking John was looking at me, but what he was, he couldn't see. You know how he was staring.
Bei einem Auftritt in Liverpool 1962 stand sie ganz vorne. Und John, der guckte immer so zu ihr. Absicht? Und dann hört sie, dass er sehr kurzsichtig ist und ohne Brille sehr wenig sieht. Und dann verabschieden wir uns von dem alten Paar.
Thanks for your time. Thanks for your stories.
Thank you.
All the best to you.
I'm sorry we bored you.
Tut mir leid, dass ich euch gelangweilt habe. Diese Briten.
Thank you very much.
Yeah,
all the best.
Bye.
Enjoy your day.
Yes, thank you.
Thank you. Bye bye.
Draußen vor der Tür des schmalen Reihenhauses denke ich, was für eine Quelle und was für ein liebenswürdiger Mann. Und noch jemand, dessen Leben sich durch die Begegnung mit den Beatles total verändert hat. Was hatte er noch am Anfang unseres Interviews gesagt? Mein Glück war, Music was my heartbeat. Zurück zur Beatles-Story. Die Band geht im Sommer 1968 wieder in die Abbey Road ins Studio, um ihr nächstes Album aufzunehmen. Mit den Liedern aus Indien.
Born a poor young country boy, Mother Nature's son. All day long I'm sitting singing songs for everyone.
Es sind viele. Einige sind großartig, andere immer noch nicht richtig ausgearbeitet. Um es mal vorsichtig zu sagen. Und so klingt das Album dann auch, das in der Popmusikgeschichte das weiße Album genannt wird. Denn es ist nur weiß. Kein Bild, keine Farbe. Der Schriftzug The Beatles ist eingeprägt und schwer zu lesen. Eine Art Verschwindetrick. Sie sind so berühmt, sie müssen nicht einmal ihren Bandnamen aufs Cover schreiben. George Martin, der Produzent, ist nicht zufrieden, wie er später in der BBC erzählt.
I think it was an album which could have been made a fantastically good album if it had been compressed a bit and condensed.
Es hätte besser sein können, wenn die Beatles nicht immer den ersten Gedanken genommen hätten, sondern wie früher so lange probiert hätten, bis eine Art Ideenkondensat der vier herauskommt. Das weiße Album ist ein Doppelalbum. Vier Albumseiten mit Liedern, zum Beispiel wie diesem. Schräg. Nur Klangschnipsel. Experimente. Aber auch großartige Songs wie dieser hier.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life.
Ein Lied von Paul, er allein mit der Gitarre.
You were only waiting for this moment to arise.
Oder ein Lied von John über seine verstorbene Mutter Julia.
Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia.
Die Bandbreite ist verblüffend. Jazzschlager, Orchestermusik und das erste Hardrock-Lied der Musikgeschichte. Auch George Harrison steuert einiges bei, dieses Lied zum Beispiel. Für das Solo holt er seinen Freund Eric Clapton ins Studio. Ein Gastmusiker? Ungewöhnlich. Und vielleicht ein Zeichen dafür, was gerade bei den Beatles abgeht. Alle machen, was sie wollen. Die Tür steht weit offen. Aber schreiben sie auch zusammen Lieder? Nein. Oder sortieren sie die Lieder der anderen aus, wenn sie nicht gut genug sind? Nein. Einzelkämpfer mit Begleitband, das sind die Beatles inzwischen. Man kann es in den Studioprotokollen noch heute sehen. Sie nehmen oft einzeln auf, die anderen kommen dann später und spielen ihren Teil ein. Auch deshalb wird das weiße Album womöglich nicht so gut, wie es sein könnte. Auch Frida Kelly, die Fanclub-Sekretärin, sagt das damals knapp einem Fernsehreporter.
What's missing?
The closeness.
Was fehlt? Der Zusammenhalt. Und dann passiert etwas, was niemand vorhergesehen hat. Am 22. August 1968, noch während der Aufnahmen, wirft Ringo hin.
On the White Album, I left the band.
Nächstes Mal bei Being the Beatles, eine Pop-Revolution. Wenn ihr nicht warten wollt, die letzte Folge gibt es schon jetzt in ARD Sounds. Das ist unsere Audioplattform mit einem großen Angebot an Podcasts und Hörspielen. Runterladen lohnt sich also auf jeden Fall. Und natürlich diesen Podcast abonnieren, direkt in ARD Sounds, um nichts zu verpassen. Being the Beatles, eine Pop-Revolution, ist eine Produktion von NDR Kultur. Ich bin Oke Bandixen. Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Unsere Producerin ist Hanna Brünjes. Sounddesign Kickerdips und Hanna Brünjes mit Originalmusik der Kickerdips. Mischung Jan Stahlmann. Marketing und Distribution Birgit Labs und Julia Kaiser. Projektleitung und Executive Producer Torben Steenbuck. Ein besonderer Dank geht an Aline König für die tolle redaktionelle Unterstützung. Außerdem natürlich an Joanne Peterson und Ray Connolly und alle, die mit mir ihre Beatles-Erinnerungen geteilt haben. Habt ihr eine eigene Geschichte zu der Band? Dann schickt sie mir doch an beatlespodcast@ndr.de. Da freue ich mich auch über euer Feedback zum Podcast und empfehlt den Podcast allen weiter, die gute Geschichten mögen und gerne Beatles-Songs hören. Und das sind doch alle, oder? Als Podcast-Tipp habe ich für euch Musikfans dieses Mal den Podcast Meilensteine. Alben, die Geschichte machen, dabei. Die Kollegen schnappen sich in jeder Folge ein legendäres Album der Pop- und Rockgeschichte und erklären nochmal, warum das Album so erfolgreich geworden ist, was die Platte so besonders macht und vor allem gibt's die besten Fun-Facts zu den größten Musikstars aller Zeiten. Und ja, die haben zum Beispiel auch schon mal eine Folge zu Rubber Soul von den Beatles gemacht. Bei den Meilensteinen gibt es aber keine Genregrenzen. Hauptsache, die Alben sind groß. Hört sehr gerne mal bei Meilensteine rein. Alle Folgen findet ihr in ARD Sounds und überall, wo es gute Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Zusammen mit einem kleinen Extra-Tipp und zwar den Podcast This Band is Tokotronic. Darin geht es auch um eine bewegende Bandgeschichte und zwar um die großartige Hamburger Band Tokotronic. Sehr zu empfehlen, hört auch da sehr gern mal rein.